Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Also das, was ich Ihnen zusagen kann, ist, dass das Erste, an dem wir wieder öffnen, die Kitas und die Grundschulen sein werden, vor allem anderen.
So das Versprechen der Kanzlerin. Und Angela Merkel wird sich übermorgen wieder mit der Ministerpräsidentenrunde zusammenschalten, um zu klären, wie genau das funktionieren kann, trotz Mutationen. Grundlage dafür könnte ein neuer Leitfaden des Bundesbildungsministeriums sein, gerade eben veröffentlicht. Außerdem hören wir von finanzieller Not als einer der wichtigsten Gründe aus Elternsicht, warum die Kitas dringend wieder geöffnet werden müssen. Und wir sprechen über Vertrauen, was Opfer von sexueller Belästigung und Gewalt an Hochschulen brauchen, um sich jemanden zu öffnen und sich wehren zu können. Baden-Württemberg hat dafür jetzt eine eigene Vertrauensanwältin installiert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Die Pandemie wird uns noch lange begleiten, so viel ist klar. Aber unter welchen Bedingungen Schulen und Kitas wieder öffnen können, bleibt ein Streitthema. Jetzt hat das Bundesbildungsministerium die nächste mögliche Grundlage für die Öffnungsdiskussion vorgelegt. Einen Leitfaden für den Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen. So wurde das Werk heute angekündigt für die Presse. Christiane Habermals hat in Berlin die Vorstellung dieses Leitfadens für uns verfolgt. Frau Habermals, neu ist ja offenbar erstmal, worauf sich dieser Leitfaden gründet. Die Bundesbildungsministerin hat sich zahlreiche Hilfe geholt. Wer hat denn diese Handlungsempfehlungen alles erstellt?
Ja, also Ziel dieses Leitfadens war ja, ein Hygienekonzept für Schulen zu erstellen, das auf einer möglichst breiten wissenschaftlichen Basis beruht. Und deswegen waren zahlreiche wissenschaftliche Fachgesellschaften daran beteiligt, für Epidemiologie, für Kinder- und Jugendmedizin, für pädiatrische Infektiologie. Es wurden 40 Studien dafür ausgewertet. Also es ist sozusagen der Stand der aktuellen Wissenschaft, der da eingeflossen ist. Es waren aber auch Interessengruppen daran beteiligt, also Eltern- und Lehrerverbände, Schülervertreter, Akteure in Schulämtern und Gesundheitswesen. Dabei geht es ausdrücklich nicht um die Frage, ob und wann die Schulen wieder öffnen können, das sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek heute, sondern
aber wenn wir uns dann dazu entscheiden, die Schulen wieder zu öffnen, dann gibt die Leitlinie Handlungsempfehlungen vor, wie wir den Schulbetrieb wieder öffnen können, um das Infektionsrisiko in den Schulen so gering wie möglich zu halten und damit eben auch für einen möglichst sicheren, einen kontinuierlichen Schulbetrieb auch in Pandemiezeiten zu leisten.
Insofern ist vieles nicht neu, was wir heute zu hören bekommen haben. Also dreistufige Empfehlungen für Maßnahmen wie versetzten Unterrichtsbeginn, Wechselunterricht, Masken im Unterricht, Distanzunterricht für ältere Jahrgänge. Aber es gibt das Bemühen, eben evidenzbasierte Leitlinien zu schaffen in einem Sektor, in dem ja bis heute ganz große Unsicherheit darüber herrscht, welche Maßnahmen in den Schulen denn tatsächlich wie gut wirken.
Sie haben jetzt gerade schon einiges aufgezählt. Wir kennen einiges: Abstand halten, Maske tragen, lüften. Was gibt denn der Leitfaden vor, vielleicht auch überraschenden Maßnahmen fürs Öffnen von Schulen? Gibt es da was, was wir bislang noch nicht viel diskutiert haben?
Also es gibt zum Beispiel Aussagen dazu, wer in Quarantäne geschickt werden soll, wenn ein Corona-Fall auftritt in einer Klasse. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Regelungen in den Schulen und große Unsicherheiten. Und da sagen diese Leitlinien jetzt zum Beispiel, es reicht, wenn nur die unmittelbaren Sitznachbarn und diejenigen, die in engem Kontakt gestanden haben, nach Hause geschickt werden, wie es jetzt ja vielfach auch gehandhabt wird, aber auch mit großen Bauchschmerzen zum Teil. Allerdings nur, sagt das Papier, wenn wirklich alle Hygienekonzepte und Abstandsregelungen eingehalten werden. Sonst muss doch die ganze Klasse samt Lehrer in Quarantäne. Oder ganz klare Empfehlung auch für den Schulweg. Bei hohem Infektionsgeschehen sollen im öffentlichen Nahverkehr, in den Schulbussen, muss die Personenzahl reduziert werden, sagt das Papier. Und das Maskentragen muss Pflicht sein. Und interessant fand ich zum Beispiel die sehr klaren Empfehlungen auch für Musik- und Sportunterricht. Der soll nämlich unter Auflagen wieder stattfinden können. Musikunterricht ist oft ausgefallen. Jetzt soll er stattfinden, weil man sagt, Sportunterricht, Musikunterricht ist so wichtig für die gesunde Entwicklung der Kinder, dass der Schaden den Nutzen überwiegt, wenn dieser Unterricht über lange Zeit ausfällt.
Wie ist Ihre Einschätzung? Taugt dieses Papier als Grundlage, um zum Beispiel jetzt die Entscheidung am Mittwoch, die ja im Kanzleramt bzw. zwischen den Ministerpräsidenten und Präsidenten gefällt werden müssen, taugt es dafür als Grundlage?
Also es entwirft jedenfalls ein Szenario, unter welchen Umständen Schulen auch in Pandemiezeiten funktionieren können. die wir ja noch lange haben werden und auch mit den Impfungen und trotz der Impfungen haben werden. Sagt aber nichts darüber aus, welche wissenschaftlichen Empfehlungen ab welchen Inzidenzwerten welche Maßnahmen im Schulbetrieb dann greifen sollen. Also das bleibt der große Elefant im Raum. Das wäre hilfreich gewesen, doch das wird weiter politisch entschieden werden, im Zweifel wieder von jedem Land unterschiedlich. Insofern ja, es bringt mehr Expertise in den Prozess, aber Hauptproblem scheint mir, dass es eben den aktuellen wissenschaftlichen Stand abbildet. Das heißt, die Virusmutationen sind noch gar nicht mit eingeflossen in dieses Papier und insofern kann es natürlich gut sein, dass wenn diese Varianten sich weiter ausbreiten, dass dann die empfohlenen Schutzmaßnahmen dann schon gar nicht mehr ausreichen werden, wenn die Schulen dann endlich wieder öffnen können.
Und damit wäre das Papier quasi für den Mülleimer. Trotzdem vielen Dank für die Informationen, Christian. Das Bundesbildungsministerium hat heute neue Leitlinien vorgelegt, unter denen unter Corona-Bedingungen Schulen wieder öffnen können sollen. Es gibt viele Ideen, wie jetzt bei sinkenden Inzidenzzahlen das Leben wieder langsam hochgefahren werden soll. Wir haben schon einiges gerade aus dem Bundesbildungsministerium dazu gehört. Erst die Friseure, dann die Kitas und Schulen, so dröhnt es am Wochenende aus der CSU-Ecke, um mal eine ganz andere Position deutlich zu machen. Ja, und übermorgen wollen ja dann auch Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefinnen und Chefs wieder entscheiden. Und wir nehmen im Vorfeld hier bei Campus und Karriere die Kitas mal in den Blick. Die sind im Moment ja nur zur Notbetreuung geöffnet. Aber was Not ist, ist eine Frage der Definition, auch die der Eltern manchmal. Die wurden jetzt von der Bertelsmann Stiftung wieder zur Betreuungslage befragt. Die Ergebnisse dieses sogenannten Eltern-Zooms kennt Katrin Bock-Famula. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Gerford.
Ein zentrales Ergebnis ist, Eltern sind mehrheitlich auf einen Kita-Platz angewiesen und zwar aus finanziellen Gründen. Frau Bock-Famula, was lässt sich daraus für die aktuelle Situation und die politische Öffnungsdiskussion ablesen?
Ja, also der Elternzoom, den wir ja tatsächlich vor der Corona-Zeit durchgeführt haben, hat schon gezeigt, dass die Eltern aus finanziellen Gründen, das heißt über 70% geben an, sie benötigen tatsächlich die Kita-Betreuung, um erwerbstätig zu sein und damit letztlich dann auch das Familieneinkommen zu sichern. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass Eltern in der Zeit, wo sie keine Kinderbetreuung zur Verfügung haben, eine äußerst schwierige Situation haben.
Das heißt, dieses Ergebnis der Stiftung kann oder der Umfrage kann ja tatsächlich dann auch einen Wink zumindest sein für die Politik, die ja jetzt wieder entscheiden muss.
Also wir müssen auf jeden Fall darüber nachdenken, wenn aufgrund der bestehenden Inzidenzen und den Einschätzungen, welche Risiken der Kita-Besuch für alle Beteiligten bedeutet, nicht eingegangen werden soll, wie wir die finanzielle Situation der Familien für diese Zeit so stabilisieren können, dass sie eben nicht im schlimmsten Fall in Armutssituationen abrutschen. Und wir wissen ja, dass gerade auch Familien teilweise schon ohne diese ganzen Problemlagen finanzielle Sorgen haben.
Abgesehen davon, dass es einfach eine Betreuung braucht, damit die Eltern jeweils arbeiten gehen können, ist den Eltern natürlich auch nicht egal, wie ihr Kind da betreut wird. Das lässt sich an den Anforderungen an das Kita-Personal ablesen. Zum Beispiel ist Ihrer Befragung zufolge ein wichtiges Anliegen, dass es mehr Elterngespräche gibt. Was sind sonst so die Wünsche und Vorstellungen, die Fachkräfte und die Kitas erfüllen sollen?
Ja, grundsätzlich ist sicherlich ein wesentliches Ergebnis der Informationsbedarf, den Eltern haben, insbesondere über die Entwicklung ihres Kindes in der Kita, sollte von den Fachkräften tatsächlich im persönlichen Gespräch gedeckt werden. Und das bedeutet natürlich, dass Fachkräfte tatsächlich Zeit brauchen, damit sie sich in das Gespräch mit den Eltern begeben können. Und wir wissen aus unseren sonstigen Untersuchungen, beispielsweise dem Ländermonitoring frühkindliche Bildungssysteme, dass das Personal knapp ist in den Einrichtungen und insofern hier auch immer wieder ein Spagat von den Fachkräften begangen werden soll, dass sie auf der einen Seite die Kinder betreuen, aber eben auch mit den Eltern ins Gespräch gehen sollen.
Jetzt haben Sie gerade den Personalschlüssel angesprochen, den wir auch hier bei Campus und Karriere immer mal wieder zum Thema haben. Fachkräfte sagen auch in einer ihrer Befragung oft, der Bildungsauftrag fällt eigentlich hinten runter wegen dieses schlechten Betreuungsschlüssels. Ich habe gelesen, im Osten sind es teilweise 5,7 unter Dreijährige, die von einer Fachkraft betreut werden müssen. Sind Kitas also doch oft in Deutschland, wie Kritiker ja oft sagen, mehr Verwahr als Bildungsanstalten?
Also wir hatten letztes Jahr tatsächlich auch eine größere Befragung von Fachkräften durchgeführt und diese Fachkräfte haben selber gesagt, dass leider oft den Bildungsanspruch zugunsten der reinen Aufsichtspflicht hinten anstellen müssen. Und das ist tatsächlich maßgeblich auf den Personalmangel in den Einrichtungen zurückzuführen. Also zum einen, weil tatsächlich die bestehenden Personalstellen nicht besetzt werden können oder weil Kolleginnen durch Krankheit ausfallen, aber auch, weil eben die gesetzlichen Bestimmungen teilweise so sind, dass die Personalausstattung nicht fachlichen Standards entspricht. Beispielsweise empfehlen wir auch auf der Grundlage von wissenschaftlichen Studien für Kinder unter 3 Jahren einen Personalschlüssel von 1:3. Und wie Sie bereits sagten, im Osten werden tatsächlich gut doppelt so viele Kinder von einer Fachkraft betreut, wie empfohlen wird.
Für mehr Personal braucht es mehr Geld, eine einfache Rechnung. Auch aber um den Erzieherinnenberuf aufzuwerten, damit es mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Jetzt erleben zehntausende Familien in Deutschland gerade, wie elementar wichtig die Kita und damit auch dieser Beruf ist. Wann kommt diese Erkenntnis, was glauben Sie, in den Kitas und bei den Fachkräften an?
Das ist schwer zu beurteilen. Also wir haben ja jetzt auch eine größere Beteiligung des Bundes in den letzten Jahren an der Kita-Finanzierung erlebt. Allerdings ist diese jetzt ab 2023 ja noch nicht gesichert. Kitas spüren insofern teilweise kleine Veränderungen in den Einrichtungen. Aber wir müssen leider feststellen, dass die Empfehlung, die wir schon damals ausgesprochen haben, bis heute nicht umgesetzt wird. Und insofern beobachten wir die aktuellen Entwicklungen mit etwas Skepsis, weil selbst die hohen Erwartungen, die Eltern ja an die Kinderbetreuung haben, doch noch nicht erfüllt werden können mit den Rahmenbedingungen. Und wir beobachten auch, dass durchaus junge Menschen sich nicht mehr für dieses Berufsfeld entscheiden, weil einfach die Attraktivität auch aufgrund der Belastungen in den Einrichtungen permanent sinkt. Die Gehaltsstrukturen sind auch nicht so, wie junge Leute das in anderen Berufsfeldern vorfinden. Das heißt, um tatsächlich der hohen gesellschaftlichen Relevanz dieses Feld gerecht zu werden, brauchen wir tatsächlich dringend sofortige höhere Investitionen in den Bereich der Kindertageseinrichtungen, sowohl von Bund, Ländern, aber auch den Kommunen.
Es braucht dringend mehr Geld fürs Kita-Personal, auch um den hohen Anforderungen der Eltern gerecht zu werden. Katrin Bock-Famula von der Bertelsmann Stiftung war das mit Studienergebnissen. Vielen Dank. Und während auf Bund- und Länderebene noch diskutiert wird, nach welchen Kriterien und unter welchen Schutzvorgaben Schulen und Kitas öffnen könnten, ist manche Kommune schon ein Stückchen weiter. Beispiel Tübingen. Dort wurden heute neue Corona-Soforttests für alle in Kitas und Schulen vorgestellt. Allerdings sorgen die Tests nicht nur für Begeisterung, wie Thomas Wagner berichtet.
In Tübingen gibt es ein neues Schulfach. Testen.
Es sind ja Selbsttests. Also das heißt, die Schüler und sämtliches Personal sollen die Tests letztendlich an sich selbst durchführen. Aber natürlich müssen sie angeleitet werden. In erster Linie sollen das Lehrerinnen sein, die entsprechend geschult werden vom DRK. Also die Lehrerinnen sollen sozusagen die Schülerinnen befähigen, die Tests an sich selbst durchzuführen.
Und damit soll es bereits diese Woche losgehen. An den 20 Schulen in Tübingen, so Martin Niewöhner bei der Stadtverwaltung für Bildungsfragen zuständig. Testen für die Bildung heißt das Projekt, das da in der schwäbischen Universitätsstadt Tübingen an den Start geht. Und es umfasst nicht nur die Schulen der Stadt, sondern auch die Kitas. Für diese Woche sind 3.900 Schnelltest-Kits bestellt. Weitere sollen nach den Fasnachtferien folgen. 100.000 Euro hat der Tübinger Gemeinderat für das Projekt bewilligt, fürs Erste. Denn gerade in Bildungseinrichtungen sei es wichtig, dass möglichst schnell wieder Präsenzunterricht angeboten werden könne. Und zwar unter möglichst sicheren Bedingungen, die regelmäßigen Schnelltests aber gewähren könnten, so Boris Palmer, grüner Oberbürgermeister von Tübingen.
Und unter begrenzten Bedingungen, unter Knappheitsbedingungen muss man überlegen, wo sind die Tests am besten eingesetzt. Und da ist meine Meinung, wir sollten im Bildungs- und Betreuungsbereich anfangen. Unsere Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Und dort sollen die Tests es jetzt ermöglichen, dass Familien wieder ihr Leben führen können, dass Eltern nicht verzweifeln, dass die Kinder nicht bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Warteschlange stehen, sondern dass sie in die Schule gehen und in die Kita. Das muss der erste Schritt der Öffnung sein.
Und so sehen das in Tübingen nahezu alle Beteiligten. Elternvertretungen, Deutsches Rotes Kreuz, auch die Vertreter von Schulen. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium laufen die Testungen bereits als Pilotversuch. Allerdings vor den Corona-Schnelltests an den Schulen ist viel Organisations- und Überzeugungsarbeit nötig, so die Erfahrungen von Schulleiter Martin Schall.
Wir müssen die Familien mit ins Boot holen. Wir müssen die Eltern informieren. Wir brauchen eine Einverständniserklärung. Die meisten Schüler sind noch nicht 18. Das heißt, es muss ein ordentlicher Vorlauf auch da sein, um nicht nur die Kinder wie so Vieh quasi nacheinander abzutesten, sondern auch die Bedeutung klarzumachen.
Wichtig sei, die Schülerinnen und Schüler auch auf den Fall der Fälle vorzubereiten.
Allerdings den Schülern muss man auch sagen, was heißt es, wenn dann jetzt wirklich jemand positiv ist? Wenn ich hier 20 Siebtklässler im Raum sitzen habe, auf einmal kommen bei einem die zwei Balken und der ist positiv, ja, das muss man auch erstmal handeln. Also was macht man dann?
Elternverständigen wissen, wo man als Folge schnell einen sicheren PCR-Test machen lassen kann, psychologisch richtig mit den Betroffenen umgehen. All dies müsse genau in das Prozedere der Corona-Schnelltests an den Schulen eingearbeitet werden, erläutert Schulleiter Schall. Allerdings ist das neue Tübinger Projekt Testen für die Bildung nicht unumstritten. Von Seiten des baden-württembergischen Sozialministeriums wird das Ganze kritisch beäugt. Dort wünscht man sich, dass Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal fachgerecht unter Aufsicht getestet werden, in Arztpraxen und Apotheken. Unpraktikabel, kontert hingegen Lisa Federle, Notärztin in Tübingen und Vorsitzende des Tübinger Rotkreuzkreisverbandes.
Ich halte es für nicht durchführbar, wie es vorgeschlagen wurde von Stuttgart vom Sozialministerium, dass man diese Schnelltests der Lehrer an Praxen oder in Apotheken durchführen soll, zweimal die Woche. Und zwar aus folgendem Grund, weil das ist teuer. Die Apotheker verlangen dafür Geld, die Ärzte auch. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich weiß nicht, ob man das jemand zumuten kann, dass er zweimal die Woche irgendwo hingeht und sich da vielleicht anstellt oder sonst was.
Das Rote Kreuz werde alle Beteiligten so anlernen, dass die Schnelltests für die Bildung fachlich einwandfrei ablaufen können, versichert Federle. Diese Schnelltests wiederum, so Schulleiter Martin Schall vom Geschwister-Scholl-Gymnasium, seien ein wichtiger Baustein, um sicheren Präsenzunterricht auch in den Oberstufen zu ermöglichen.
So 5 Wochen bis zu den Osterferien, die müssen wir schaffen. Und da müssen wir Schüler wieder in den Präsenzunterricht bringen. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann müssen wir das Abi verschieben und wir müssen in den Präsenzunterricht. Und da ist die Testung, die Schnelltest zum Beispiel, wirklich eine gute Methode.
Und wo wir gerade aus Tübingen berichtet haben, bleiben wir an dieser Stelle nochmal in Baden-Württemberg, aber schauen auf die Hochschulen. Wie überall in der Gesellschaft ist auch dort sexualisierte Diskriminierung, sexuelle Belästigung oder sexuelle Gewalt ein Thema. Um ein Zeichen dagegen zu setzen, haben das Land und die Hochschulen im Sommer 2020 eine gemeinsame Resolution unterschrieben. Und es sollte dringend eine Vertrauensanwältin oder ein Vertrauensanwalt für Betroffene her, der Erstberatung leistet und als Außenstehender kontaktiert werden kann. Mittlerweile ist der Posten besetzt mit einer Fachanwältin für Strafrecht. Sie heißt Michaela Spandau und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie hat mir berichtet, wo sie genau ihre Aufgaben sieht, neben den bisherigen Ansprechpartnern, die es ja auch an den Unis und Hochschulen schon gibt.
Es ist so eine ergänzende Rolle und es ist natürlich ein zusätzliches Angebot für die Betroffenen, aber auch aus der Tatsache, dass ich das ja seit 15 Jahren auf dem Gebiet vom Straf- und Opferschutz tätig bin, habe ich natürlich viel mehr Erfahrung und eine mehr Routine in den Fällen. Das heißt, nicht eine ganz andere Rolle, weil auch die Ansprechpersonen ja in der Beratung tätigen für die Betroffenen, was für Möglichkeiten sie haben. Das tue ich auch, aber eben noch ein bisschen ergänzender und vielleicht auch ein bisschen weitgehender.
Die Frage ist ja, wie groß das Problem eigentlich von sexueller Belästigung und Diskriminierung an den Universitäten und Hochschulen ist. Sie sagen gerade, Sie haben viel Erfahrung in diesem Strafrechtsbereich. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, meine Tätigkeit ist ja seit gut 2 Monaten. Das ist natürlich, es gibt keine Statistiken und es ist schwierig zu sagen, was ist ein großes Problem für jede Betroffene selbst, die Opfer von sexueller Belästigung ist. Ist es ein großes Problem und muss ernst genommen werden. Die Fälle sind natürlich auch sehr unterschiedlich, zum Teil nur niederschwellig oder Missverständnisse oder einfach eine Klärung von Sachverhalten. Aber wie groß das Problem an den Hochschulen, es ist sicherlich wie überall in der Gesellschaft ein Thema, da sind die Hochschulen nicht ausgenommen. Ich würde aber nicht sagen, dass es in den Hochschulen mehr ist wie in anderen Bereichen.
Das heißt, Sie machen eine Erstberatung bei denjenigen, wenn die dann zu Ihnen kommen würden. Wie geht das dann weiter?
Also ich würde eine Erstberatung machen, das ist eine rechtliche Einschätzung. Man teilt den Betroffenen mit, was für rechtliche Möglichkeiten sie haben. Die können ja ganz unterschiedlich sein, einmal möglicherweise sogar strafrechtlich, zivilrechtlich oder arbeitsrechtlich. Und die Entscheidung liegt dann bei der Betroffenen, ob das ihr gereicht hat, ob sie weiter selber das lösen kann oder ob sie weitere Hilfe in Anspruch nimmt und in welchen Weg sie dann eben geht, ob sie dann ein Beschwerdeverfahren einleitet, ob sie sich an die Ansprechpartnerin weiterwendet oder ob sie das direkte Gespräch mit dem mutmaßlichen Täter, sucht. Das entscheidet die Betroffene und man tut ihr einfach die Möglichkeiten aufzeigen. Und jeder Fall ist unterschiedlich, sodass man nicht sagen kann, das ist der beste Weg, sondern da muss man wirklich jeden Fall einzeln anschauen und gucken, auch was das Ziel ist.
Jetzt sind Sie ja Externe, das heißt nicht auf dem Campus erstmal eingebunden und unterwegs. Welche Stellen an den Hochschulen müssen oder werden Sie denn benachrichtigen und involvieren, wenn Sie feststellen, dass dann ein Fall ist, der tatsächlich massiv ist oder der vielleicht größere Kreise ziehen könnte?
Also die Betroffenen können sich oder wenden sich ja erstmal anonym oder erstmal an mich und dann wird in dem Gespräch auch besprochen, was für Möglichkeiten sie haben, ob sie aus, sage ich, dieser Anonymität raustreten und den offiziellen Wegen gehen, was sie machen. Ich berate sie erstmal, also ich mache nichts über den Kopf der Betroffenen, dass ich sage, oh, jetzt müssen wir was machen, sondern ich weise auf die Wege hin, auf die Möglichkeiten und versuche unterstützend tätig zu sein, dass die Betroffenen sich eben für diesen Weg entscheiden und den dann auch gehen. Oder bei massiveren Fällen, wenn solche vorkommen sollten, eine Strafanzeige zu machen. Was kommt auf die Opfer oder die Geschädigten zu? Aber die Entscheidung liegt bei den Betroffenen.
Jetzt könnte das Signal ja auch sein, indem die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in Baden-Württemberg sie installiert, sozusagen auch ein Signal sein an die Hochschulen selbst, da sensibler auch zu sein für diese Themen. Haben Sie das festgestellt schon? Haben Sie da Gespräche? Führen Sie unter anderem Diskussionen etwa mit Hochschuldozentinnen und Dozenten?
Mein Eindruck ist, dass die Personen, mit denen ich spreche, durchaus sensibilisiert sind. Aber ich denke, durch die Bestellung einer Vertrauensanwältin sollte auch eine ganz klare Signalwirkung nach außen erfolgen, dass man eben so ein Verhalten nicht möchte, dass man den Betroffenen zur Seite steht. Und es ist sicherlich auch noch mehr Sensibilisierung, wenn man darüber spricht.
Möglicherweise auch der Fall, dass mehr Fälle aufgedeckt werden, weil mehr Menschen sich trauen, ob nun weiblich oder männlich, das auch tatsächlich dagegen vorzugehen und zu melden?
Es ist eine schwierige Frage, aber ich denke, dass es für viele Betroffene leichter ist, sich jemand Externes, der außerhalb der Strukturen ist, zu wenden. Die Hürde ist vielleicht einfach erstmal geringer. Ob dann mehr Fälle dadurch aufgedeckt werden, ist schwierig zu sagen, weil es eben keine Statistiken gibt. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass es für den einen oder anderen erstmal leichter ist, den ersten Schritt ins Hellfeld zu machen.
Michaela Spandau ist in Baden-Württemberg die erste Vertrauensanwältin für die Bereiche sexualisierte Diskriminierung, Gewalt und sexuelle Belästigung an Hochschulen. Ob wir jetzt in Homeoffice-Zeiten ein paar mehr oder weniger Kilos drauf haben, sollte eigentlich nicht stören. Schließlich bekommt uns ja eh kaum jemand zu Gesicht. Aber der Selbstoptimierungswahn wirkt auch in Pandemiezeiten und der Druck, einem Schönheitsideal zu genügen, bleibt. Ein Thema gleich bei Corso Kunst und Pop. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk.